Es ist soweit. Deutschland bekommt ein Selbstbestimmungsgesetz. Heute soll im Bundestag über den Entwurf der Ampelkoalition abgestimmt werden. Damit wird sich einiges ändern. Der Wechsel des eingetragenen Geschlechts soll deutlich erleichtert werden. Dafür reicht dann künftig eine Eintragung beim Standesamt. Von Frau zu Mann oder von Mann zu Frau wird dadurch deutlich erleichtert. Der Wechsel ist auch jährlich möglich. Dann wird auch der Vorname geändert. Die Person dann mit seinem alten Geschlecht oder seinem alten Vornamen anzusprechen, könnte unter Umständen strafbar sein. Darüber sprechen wir nun mit der Journalistin und Sachbuchautorin Birgit Keller. Frau Keller, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Das Selbstbestimmungsgesetz löst das Transsexuellengesetz ab. Eine Änderung war vom Bundesverfassungsgericht angemahnt worden. Die Geburt des neuen Gesetzes war aber nicht ganz einfach und hat auch länger gedauert als von den Befürwortern erhofft. Haben Sie noch damit gerechnet?
Ich habe absolut damit gerechnet. Seit Jahren gibt es immer wieder neue Versuche, die ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz durch den Deutschen Bundestag zu bekommen. Und vor 3 Jahren war ich noch mitbeteiligt zu verhindern, einen Versuch. Damals konnten wir erreichen, dass schon der erste Entwurf im Rechtsausschuss sofort wieder zurückgezogen wurde. Aber es gibt eine starke und breite Lobby, die gerade auch von grüner Seite agiert in diesem Land und die das immer weiter vorangetrieben hat. Ich möchte allerdings eines korrigieren. Das Bundesverfassungsgericht hat keineswegs angeordnet, dass es ein neues Gesetz braucht, sondern das Bundesverfassungsgericht hat ein paar Faktoren im aktuell gültigen transsexuellen Gesetz gesagt, dies wäre gut, wenn die geändert würden. Es bestand überhaupt keine Veranlassung, dieses Gesetz über Bord zu werfen und dafür ein neues zu machen und schon gar nicht derart dramatisch ja auch eine Veränderung zu machen. Es hat mit dem alten Gesetz überhaupt nichts mehr zu tun. Also es ist eher ein Argument der Befürworter, die immer wieder behaupten, das Bundesverfassungsgericht würde das ja alles einfordern. Das Bundesverfassungsgericht fordert das nicht, was in diesem Gesetzentwurf steht.
Es gibt ja ganz unterschiedliche Kritiken an diesem Gesetz. Die CDU-CSU fürchtet ein Sicherheitsrisiko, weil die geänderte Identität nicht sofort an die Sicherheitsbehörden weitergegeben würden. Sarah Wagenknecht fürchtet um Schutzräume für Frauen. Welche Probleme sehen Sie?
Eine ganze Bandbreite von Problemen kommt auf uns zu. Das eine ist, dass es eine absolute Entrechtung ist von Eltern, die hier sich anbahnt, da dieses Gesetz ja eben gerade auch schon Kinder ab 14 Jahren betreffen wird und Eltern faktisch relativ machtlos zurückbleiben, sollten sie sich dem Geschlechterwechselwunsch ihres pubertierenden Kindes widersetzen. Das heißt, hier droht eine absolute Entrechtung der Eltern von Seiten des Staates, die dann die Kinder quasi auf diesem Weg begleiten. Schon jetzt, noch bevor dieses Gesetz in Kraft trifft, haben wir die ersten Fälle in Deutschland, wo Kinder, die das Geschlecht wechseln wollen, sich ans Jugendamt wenden und das Jugendamt die Kinder aus den Familien nimmt und die Familien nicht mal mehr wissen, wo ihre Kinder sind. Das heißt, auch nichts verhindern können, nicht eingreifen können. Es ist allerdings tatsächlich eine Gefahr auf vielen Ebenen, weil es eben das Leben von Frauen vor allen Dingen massiv einschränkt. Wir müssen ja einfach mal sehen, die faktischen Gefahren sind nicht so groß im Umkehrschluss für die Männer und Jungs, auch wenn ich das nicht runterspielen will. Aber es geht hier vor allem darum, dass ja auf dem Papier jeder Mann mit diesem Gesetz ohne Probleme, ohne besonderen Motivation, die Motivationen können sehr unterschiedlich sein, sein Gesetz mit einer einfachen Aussage auf dem Standesamt wechseln kann und damit vollgültig als Frau gelten soll. Das heißt, in alle Frauendomänen, egal ob nun beruflich, im Sport, im Privatleben, in der Freizeit oder bis ins Frauengefängnis hinein, Zugang erhält und wie eine Frau behandelt werden muss, auch von den Behörden. Das heißt, es ist nicht nur ein Sicherheitsproblem für jeden Safe Space, den man für Frauen geschaffen hat, für jede Umkleidekabine, jede Toilette, aber auch für Frauenhäuser tatsächlich, die wahrscheinlich mit Klagewellen bedroht sind, wenn sie dann sogenannte Transfrauen nicht zulassen, auch wenn die Frauen in den Frauenhäusern Angst haben. Solche Fälle gibt es weltweit.
Die Schweiz hat bereits seit über 2 Jahren eine neue Änderung. Seit 01.01.2022. Also Änderung des Geschlechtseintrages kann beim Zivilstandsamt durchgeführt werden. Das kostet 75 Franken, soll rasch und unbürokratisch vonstatten gehen. Zeit Online hat Bilanz gezogen und schreibt, im ersten Jahr hätten davon 1.171 Menschen Gebrauch gemacht. Betrügereien im großen Stil seien nicht bekannt. Also Schweiz als Positivbeispiel?
Ich kenne die Schweiz nicht mit ihren Positivbeispielen. Ich weiß aus der Schweiz, dass mehrere Männer versucht haben, zur Frau zu werden, einfach aus rein pragmatischen Gründen, nämlich um ihr Renteneintrittsalter nach vorne zu verlegen, was natürlich auch möglich ist. Spanien hat übrigens auch erst kürzlich so ein Gesetz verabschiedet. Es gab Medienberichte, wo in manchen Städten Dutzende von Polizeibeamten zum Beispiel gemeinsam das Geschlecht gewechselt haben, um jetzt ihren Dienst als Frauen zu schieben und damit unter die besseren Dienstbedingungen zu geraten. Sie müssen überhaupt nichts tun, außer einfach nur ihren Ausweis zu verändern. Es erwartet ja niemand, dass sie als Frau leben. Das heißt, es wird missbraucht dort, wo es Vorteile gibt. Ich frage mich, ob wir erst warten wollen, bis es dann zu Übergriffen kommt oder bevor es sozusagen auch vielleicht zu gewalttätigen Sachen kommt. Es geht ja hier auch nicht nur darum zu sagen, ja, okay, wie viele Fälle wollen wir tolerieren, bis wir sagen, es ist ernsthaft. Ich halte es schon für ein Problem, auch wenn gar nichts passiert. Wie gesagt, liegt in der Natur der Sache. Wenn ich jemanden als Frau akzeptieren muss, muss ich auch akzeptieren in meinem örtlichen Schwimmbad, wenn neben mir in der Sammelumkleide plötzlich ein Mann steht, neben mir und meiner Tochter. Und sich dort einfach nur umzieht und mir das unangenehm ist.
Der dann vor dem Gesetz eine Frau ist.
Der vom Gesetz eine Frau ist, aber wo ich als Frau dulden muss und auch meine Töchter müssten das dulden und wir dürften nicht mal mehr widersprechen, weil wir sind ja dann transphob, wenn es uns unangenehm ist, dass wir uns mit einem Mann in einem Raum umziehen müssen, der erkenntlich auch biologisch immer noch ein Mann ist, weil er muss ja nichts tun.
Wo Sie gerade transphob ansprechen, genau das wird Ihnen ja vorgeworfen. Im Januar 21 haben Sie in der NZZ einen Artikel veröffentlicht und danach gab es eine Anzeige gegen Sie wegen Volksverhetzung. Die kam von Sibel Schick. Sie wurden als transfeindlich bezeichnet vom Online-Medium queer.de. Was ist denn aus der Anzeige geworden?
Oh, das ist immer fast quasi ein Ehrenabzeichen, wenn man von queer.de angegangen wird. Und auf diese Anzeige der kleinen Feministin warte ich ehrlich gesagt bis heute. Denn entweder sie hat sie überhaupt nicht geleistet oder sie ist sofort von der Polizei wieder verworfen worden. Also ich warte bis heute noch auf die schicken Jungs in Handschellen, die mich abführen. Deswegen diese ganze angebliche Anzeige gegen meine Person, nur weil ich Fakten einfach zitiere und übrigens auch mit Quellen, mit Studien, mit Beweisen, mit allem. Ich kann Ihnen nicht mehr dazu sagen, weil ich von dieser Anzeige gegen meine Person nur aus einschlägigen Medien und von dieser Dame im Internet selbst gehört habe, aber noch nie von einer deutschen Behörde.
Gibt es aus Ihrer Sicht Transpersonen und wie sollten wir diesen Menschen es erleichtern, dass sie dieses Geschlecht tatsächlich auch ändern können und dann als Mann oder als Frau leben können, wenn sie sich genauso fühlen seit vielen Jahren oder auch Jahrzehnten?
Aber das können sie ja jetzt schon. Das ist ja der große Irrtum. Das ist ja diese große Propaganda, die gerade passiert. Wir haben ja ein transsexuelles Gesetz, weil es diese Menschen gibt. Und es ist gut, dass wir dieses Gesetz haben, dass es eben tatsächlich möglich ist. Ich bin im Übrigen auch im Gespräch mit mehreren, vor allen Dingen Transfrauen gewesen, die mich angeschrieben haben, die übrigens alle durch die Bank besorgt waren angesichts des Selbstbestimmungsgesetzes, das hier angeblich im Namen von Menschen wie Ihnen verabschiedet wird, weil sie sagten, gerade weil ich diesen beschwerlichen Weg gegangen bin und weil ich weiß, was das für eine einschneidende Entscheidung ist und wie gravierend die Folgen sind, auch körperlich, aber auch psychisch. Gerade deswegen sind sie gegen dieses Gesetz. Selbstverständlich brauchen wir Regelungen für Menschen, die sagen, ich will diesen Schritt ernsthaft tun. Und ich finde, das muss man auch ernst nehmen. Aber was dieses Gesetz macht, ist eigentlich auf dem Rücken dieser Leute hier eine Propagandanummer abzuziehen, die gerade nicht diesen Leuten nutzt. Denn wie gesagt, die Option jetzt gibt es. Die gibt es allerdings unter bestimmten Bedingungen, nämlich auch, dass es eine therapeutische Begleitung gibt, was mit Verlaub auch angemessen ist, worauf diese Leute auch ein Recht haben. Wenn ich mit meinem Körper ein derartiges Problem habe, dass ich glaube, ich stecke im falschen Körper, ja, dann sollte ich das Recht haben auf einen Therapeuten und auf eine Begleitung. Und genau das ist jetzt gewährleistet.
Viele der Befürworter sagen allerdings, ich bin nicht krank, ich brauche keinen Therapeuten, ich bin einfach eine Frau im Körper eines Mannes. Ich möchte mich nicht begutachten lassen, ich möchte nicht zu einem Richter, um das zu beweisen, was ich seit Jahren oder seit Jahrzehnten weiß. Und darum brauche ich genau dieses Selbstbestimmungsgesetz.
Das kann ich so hören. Allerdings würde ich die Frage, ob jemand krank ist, eben nicht dem Betroffenen selbst zu einer Selbstdiagnose überlassen, sondern ich glaube, wir sollten uns hier an die Experten halten. Gleichzeitig finde ich es gerade im aktuellen Gesetzesentwurf, Sie hatten es in Ihren einleitenden Worten auch erwähnt, dieses Gesetz selbst glaubt ja nicht einmal an eine endgültige Entscheidung, denn es hat einen Paragraphen eingeführt, dass jeder diese Entscheidung, die angeblich ja so felsenfest ist, wo man keinen Arzt und nichts braucht, weil man weiß, dass das ja hundertprozentig, nach einem Jahr wieder revidieren kann und nach einem Jahr nochmal und nach einem Jahr nochmal und so weiter. Wenn das alles so sicher ist und wenn es da überhaupt keinen Irrtum gibt, weil das die Betroffenen ja so sehr wissen, warum macht man eigentlich eine Exit-Strategie in dieses Gesetz rein? Allein dieser Paragraph beweist, und ich meine, das sind die Macher dieses Gesetzes, das sind die, die das behaupten, die selber einen Paragraphen reinschreiben, damit man die eigene Entscheidung wieder rückgängig machen kann, wenn man es sich dann doch anders überlegt hat. Was bleibt denn dann noch übrig von dieser felsenfesten 100%?
Das Gesetz wird jetzt voraussichtlich kommen. Sagen wir mal, in den nächsten 12 Monaten werden davon 7000 Menschen Gebrauch machen. Was meinen Sie, wie viele davon werden es missbrauchen? Werden das 5 sein, werden das 10 sein? Und ist das eine Form von Missbrauch, die wir dann halt auch tolerieren müssen, wie wir als Gesellschaft ja viele Formen von Missbrauch auch tolerieren müssen?
Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute es missbrauchen werden. Ich kann Ihnen aber sagen, dass es gravierende Auswirkungen haben wird, weil es vor allen Dingen 2 Dinge sind, die mir besonders Sorgen machen. Das erste ist, dass mit diesem Gesetz vor allen Dingen junge Menschen, und wir wissen, dass die Zahl vor allen Dingen der Mädchen im pubertierenden Alter, die ein massives Problem mit ihrem eigenen Körper haben, wenn er sich verändert, dass das die hauptgesellschaftliche Gruppe ist und deren Zahl explodiert. Diese Mädchen bekommen, und das sagen selbst Fachleute, also die Experten, die mit diesen Kindern arbeiten, sagen, viele Kinder haben solche Probleme durchaus in ihrer Pubertät. Wenn man allerdings sie sanft damit begleitet, bei den meisten wächst sich das sozusagen aus und der Transitionswunsch geht wieder vorbei und sie versöhnen sich mit ihrem Körper. Die Gefahr nun mit diesem Gesetz besteht, dass sie, weil es die Option gibt, das Geschlecht zu wechseln, dass sie da sozusagen die soziale Transition gehen und damit sofort auf eine Schiene kommen, die, das zeigt das Ausland auch, sie in den Bereich bringen, dass sie anfangen, Pubertätsblocker zu nehmen, dass sie über OPs nachdenken. Das heißt, dass man sie festigt in einer Entscheidung, die noch gar nicht fest ist und ihnen sie damit möglicherweise auf eine Bahn bringt, die unwiderruflich ist und die im Ausland statistisch fast immer auf dem OP-Tisch landet und dann ein paar Jahre später bei dem großen Geheule, wenn sie wieder zurück wollen. Das ist das eine. Was mir allerdings auch Sorgen macht, ist, dass hier die Regierung ein Gesetz macht, das auf einer Metaebene die Bürger zwingen will, diese Selbstdefinition von einzelnen Bürgern zu glauben und alle unter Strafe stellen will, die anzweifeln, dass es möglich sein soll, dass Menschen ihr Geschlecht wechseln. Und dass diese Strafe, Sie haben es ja erwähnt, bis zu 10.000 Euro pro Tat an Ordnungswidrigkeitengeld soll verhängt werden können und das im Übrigen bis in die Familie hinein. Das halte ich für derart gefährlich, was hier passiert. Und das ist eine Anmaßung. Ich finde, das ist eine Machtdemonstration dieser Regierung. Sie zwingt uns, die Lüge als Wahrheit zu behaupten und will diese Lüge auch noch amtlich beurkunden. Das hat Orwellsche Ausmaße. Das ist 1984 mitten im Jahr 2024.
Der Deutsche Bundestag stimmt heute über ein Selbstbestimmungsgesetz ab. Damit soll die Änderung des Geschlechtseintrags vereinfacht werden. Bislang war dafür der Gang vor Gericht nötig. Künftig soll eine Eigenversicherung beim Standesamt reichen. Bei Kindern und Jugendlichen bis zu 14 Jahren können die Eltern das entscheiden. Ab dem 14. Lebensjahr hat das Kind auch ein Entscheidungs- und Mitspracherecht. Das kann dann auch vor dem Familiengericht enden. Kritisch sieht das die Journalistin und Sachbuchautorin Birgit Kelle. Sie kennen sie natürlich auch als Gastgeberin unserer Sendung Hallo Kontrafunk am Dienstagabend. Frau Kelle, danke für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.